Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 12. Juni 2026 mit einer lustigen Nachricht.
Polarisierung.
Der Ukraine und Russland.
El Niño.
Der Biotreppe.
Einem Linksdrall.
Der Pflege.
Social Media.
Schamjaff zu Haiti.
Dem Börsenticker.
Einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Es ist keine skurrile, vielleicht ist sie auch ein bisschen skurril, aber es ist eine, fand ich, lustige Nachricht. Und zwar habe ich sie gefunden beim Guardian. Da stand, ugly in a beautiful way, Denmark's Mullet Championship celebrates a divisive hairstyle. Also auf Deutsch, auf eine schöne Art hässlich, Dänemarks und jetzt der Mullet Championship feiert eine umstrittene Frisur. Und Mullet, das habe ich neulich...
Fukuhila, oder?
Ja, genau. Aber ich habe das neulich nicht gerafft. Ja, mein Sohn kam vom Friseur nach Hause und ich so... Oh, interessante Frisur. Und er so, ja, ist ein Mullet. Und ich so, aha, so.
Aber es ist halt nicht so der richtige Fukuhila, also nicht der Laboe ist fällig Fukuhila, naja. Sondern das so mit ausrasierten Seiten und irgendwie oben so buschig und irgendwie, ne? Also,
so sah mein Sohn aus, genau. Aber der richtige klassische Mullet ist tatsächlich das, was wir Fukuhila nennen, also vorne kurz, hinten lang. Mhm. Und ja, die Dänen haben eine Meisterschaft.
Ich würde das auch eher so nach Skandinavien verorten. Hm? Weil wir tragen ja eher so ein Edgar mit Taperfade, ne?
Ja. Das können jetzt alle in ihre Suchmaschine eingeben und gucken, was das ist. Jedenfalls fand ich die Nachrichten vor allem aus einem Grund so lustig, weil ich mir vorgestellt habe, was für Bilder in deinem Kopf entstehen, wenn ich dir erzähle, in Dänemark gibt es eine Fukuhila-Meisterschaft.
Das finde ich, wie gesagt, finde ich nicht ungewöhnlich. Also Schweiz hätte ich jetzt auch noch nachvollziehen können.
Echt?
Ja, eher so die, ich weiß auch nicht warum.
Aber die sind doch so konservativ.
Ja, aber weiß nicht warum. Aber wenn du jetzt gesagt hast, in der Schweiz hätte ich auch normal gefunden.
Ah, okay. Na, jedenfalls war ein Reporter von AP vor Ort. Der hat tolle Bilder gemacht, tolle Videos gemacht. Also ich finde es toll, weil alles, was da ist, findest du, glaube ich, sehr, sehr schlimm. Und die Leute feiern es einfach ganz ungeniert. Neonfarbene Stirnbänder. Leopardenmuster all over the place.
Björn Borg ist ja auch 70 geworden, ne?
Echt, ist das so eine Ikone?
Björn Borg, Tennisspieler, sehr früh, sehr erfolgreich. Und der hat halt so die Tennismode auch auf dem Tennisplatz revolutioniert.
Ah.
Weil das war vorher alles sehr gesittet und englisch. Ne?
Klar.
Und Björn Borg ist da einfach irgendwie, hat halt angezogen, Bock drauf hat, hat er auch so lange Haare und immer so ein Stirnband. Also im Grunde sah Björn Borg in den frühen 1980er Jahren schon so aus wie heute in Berlin die Hipster.
Ja, genau. Und so sehen die auch alle bei diesem Festival aus. Brusthaare, Schnauzer, bunte Haare. Aber natürlich als Fukuhila, ist ja klar. Und ich habe auch einen O-Ton mitgebracht, den ich ziemlich lustig fand. Wir hören Bobby Agren, der bestimmt völlig anders ausgesprochen wird, weil er ist ja Däne, ne? Der ist Friseur und er ist auch Teil der Jury.
I'm looking for, of course, something that is short in the front and long in the back. That's like the most essential. And I'm not looking like I'm a trained hairdresser, so it's not that I'm looking for only really short and really long in the back. I like the finesse. I like the twist. I like the nostalgia. I like if it looks ridiculously or maybe like ugly in a beautiful way. So it's a lot about the hair, but it's also a lot about the show.
Also ja, und es war, glaube ich, eine sehr schöne Show und alle hatten Spaß.
Also kann man natürlich auch, wenn man nach was sucht, was vorne kurz und hinten lang ist, kann man halt auch Tyrannosaurus Rex. Ist auch, glaube ich. An mir ist eine interessante Studie vorbeigeflogen von der Uni Magdeburg. Sie heißt Gesellschaftspolitische Lage, sozialer Raum und Polarisierung in Deutschland 2002 bis 2023. Es gibt ja diese beliebte, vor allen Dingen in den Medien beliebte These, Deutschland würde sich polarisieren. Ne? So eine Zwei-Pole-These ist das. Auf der einen Seite die Kosmopoliten, ne? Also die weltläufigen Huiuiuis, die digitale Nomaden, you name it. Und auf der anderen Seite die Kommunitaristen, also die Engstirnigen, die von der Scholle nicht losgekommen sind. Und da würde sich die Gesellschaft so spalten. Gab ja auch mal ein Buch, Triggerpunkte hieß es, von Steffen Mau, der auch gesagt hat, das ist nicht so, das ist viel zu einfach. Und diese Studie sagt auch, das stimmt nicht, jedenfalls stimmt es so nicht. Sie haben sich alle Wellen angenommen, ihre Datenbasis sind sämtliche Wellen des sogenannten European Social Surveys für Deutschland in den Jahren 2002 bis 2023. Über 30.000 Personen sind da befragt bzw. analysiert worden. Dann haben sie sich drei Konfliktdimensionen ausgedacht, und zwar die Einstellung der Menschen zu erstens Umverteilung, zweitens sexueller Diversität und drittens Migration. Dem konnten die zustimmen, mehr zustimmen, weniger zustimmen, und aus diesem Konglomerat von drei Dimensionen und Zustimmung, Ablehnung haben sie acht Typen gesellschaftspolitischer Lager gebastelt. Mhm. Und die haben sie zeitlich, sozialräumlich und im Vergleich zueinander sich angeguckt. Diese acht Typen, die heißen dann so transnational egalitär oder national liberal oder transnational illiberal. Mhm. Sowas halt, ne? Mhm. So, rausgekommen ist dabei, wir sind progressiver,
als wir denken. Klar.
Wir sind progressiver, als es in den Medien steht.
Natürlich.
Und wir werden zunehmend progressiv. Also der Langzeittrend ist progressiv. Wir werden immer moderner und immer aufgeschlossener als Gesellschaft. Die zwei größten Lager sind auf der einen Seite das transnational egalitäre Lager, auf der anderen Seite das national egalitäre Lager. Und die haben die größten Unterschiede bei den Einstellungen zur Migration.
Ja.
So, das heißt, Kosmopoliten und Kommunitaristen gibt es gar nicht. Das ist alles viel, viel ausdifferenzierter und verschiebt sich eigentlich auch nicht über die Lager hinweg, über die Zeit hinweg. Das heißt, die öffentliche Wahrnehmung, dass wir so polarisiert sind, die ist falsch.
Ja.
Und daraus kann man dann auch noch ableiten, das fand ich eigentlich das Interessante daran, dass wenn die transnational-egalitären, also das, die Kosmopoliten sozusagen, und die national-egalitären, also die gemäßigten Kommunitaristen, es funktioniert nicht, ich habe es versucht, aber es funktioniert nicht. Also, wenn wir eigentlich einer Meinung sind, nur bei Migration unterschiedlicher Meinung sind, dann kann es ja wohl nicht so schwer sein, irgendeinen Kompromiss zu finden. Natürlich findest du, du hast immer die Ärsche, die sagen, na, ich will überhaupt keine Schwatten bei mir in der Umgebung haben und sowas. Ne? Also die findest du immer, das sind so die AfD-Wählerinnen
halt,
und sowas.
Ne?
Ja, Hardliner, genau.
Ist ja wahrscheinlich die Minderheit.
Das muss eine Minderheit sein, beziehungsweise kann man diese Minderheit wahrscheinlich sogar auch irgendwie ins Boot holen, indem man wirklich ordentliche Kompromisse mit denen aushandelt. Das finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr interessant. Und sie sagen halt, dass man eine mehrdimensional relationale Perspektive einnehmen soll. Ja? Also gucken soll, wer ist wie, wo, was, ne? Wie gehört das zusammen? Also relational das Ganze in Verbindung setzen. Und sie sagen, dass diese Idee der Polarisierung im Wesentlichen ein Wahrnehmungsproblem ist. Fand ich ganz gut. Also wir nehmen es falsch wahr, weil wir es falsch vermittelt bekommen, weil sich die Überschrift der polarisierten Gesellschaft sehr gut klickt und weil es sich natürlich auch in unseren Parlamenten sehr gut erzählt, so eine Polarisierung aufzumachen, weil dann kann man die Leute hinter sich, also das eine Lager hinter sich versammeln. Und wenn man da mal genau hinguckt, ist zumindest so mein spontanes Gefühl, wird Polarisierung sowieso immer nur entlang der Migrationsfrage erzählt.
Ja. Ja, wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, ja.
Ist so einfach, das ist einfach nur so ein spontanes Gefühl gewesen. Also ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt und weiß auch gar nicht, ob das mal ausgewertet worden ist. Also so Medienforschung, medienwirkungsforschungstechnisch. Aber immer, wenn mir erzählt wird, die Gesellschaft sei so furchtbar polarisiert, habe ich sofort die AfD auf der einen Seite stehen und deren einziges Thema, auch wenn sie so tun, als wären da noch andere Themen, deren einziges Thema ist halt Rassismus. Und noch nicht mal entlang des Rassismus scheinen wir polarisiert zu sein. Was auf eine Art eine gute Nachricht ist.
Apropos gute Nachricht. Meine gute Nachricht geht in eine etwas ähnliche Richtung, aber die kommt zum Schluss. Jetzt kommt erstmal ein Blick in Richtung Ukraine und Russland. Wir haben heute und gestern lesen können, dass die Europäer plus Großbritannien einen neuen Anlauf für Friedensgespräche wagen wollen. Es gab Treffen, und zwar waren die britischen, französischen und deutschen Botschafter in Russland gestern, also Donnerstag, in Moskau im russischen Außenministerium, haben sich da getroffen. Und davor hatten sich ja auch die drei Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich und Deutschland mit Volodymyr Zelensky in London getroffen. Die Idee, jetzt auch die Gespräche mit Moskau wieder aufzunehmen, kam wohl aus Frankreich. Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht deswegen kam, weil man das Gefühl hat, jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt, jetzt könnte es wirklich was bringen, weil... Es gab ja letztes Jahr auch schon die Idee für Friedensgespräche. Da hatte Donald Trump, der US-Präsident, die Fäden in der Hand und die waren ja komplett für die Tonne. Was auch daran lag, dass Trump sich von Putin halt komplett hat verarschen lassen. Ne? Also der war ja so, oh Putin, the great guy, also ganz toller Typ, immer tolle Gespräche, die beiden hatten.
Tremendous, tremendous guy.
Ja, und letztendlich ging es halt nie um die Ukraine. Es ging immer nur darum, was Putin will. Es ging wirklich so, diese Idee, glaube ich, von Putin war, ey, ich habe Trump auf meiner Seite und so kriege ich irgendwie meine Maximalforderungen durch. Aber das hat halt auch nicht funktioniert. Also es hat halt einfach überhaupt nicht geklappt. Und ich glaube, die Ukraine hat dann ja so ihre Konsequenzen draus gezogen und in den letzten Monaten massiv aufgerüstet. Wir hatten es schon vor ein paar Wochen, ne, dass europäische Staaten und ganz vorne Deutschland sich jetzt von der Ukraine beraten lassen in Sachen Entwicklung von weitreichenden Waffen. Und die arabischen Länder ja auch. Also wie können wir uns jetzt gegen Iran und iranische Drohnen wehren? Und die Ukraine bringt diesen Krieg nach Russland. Letzte Woche war ja dieses komische Wirtschaftsforum da in St. Petersburg. Drumherum hat es ordentlich geknallt. Da gab es spektakuläre Videos von.
Mhm. Wirtschaftsforum, ich meine, ja, okay.
Ja, es war halt einfach, also, ja, das nennt sich halt so.
Hornberger Wirtschaftsschießen.
Hat halt mit einem Wirtschaftsforum nicht viel zu tun, sondern ist halt eine reine Propagandaveranstaltung. Da waren auch irgendwelche AfD-Hanseln, natürlich waren die da. Und die wurden dann in den russischen Propagandamedien rauf und runter. Ne? Ein deutscher Bundestagsabgeordneter sagt, dass Russland und Deutschland wieder gute wirtschaftliche Beziehungen brauchen. So. Das war dann das Ergebnis davon, dass irgend so ein völlig unbedeutender AfD-Hansel dort vor Ort war.
Funktioniert halt in Russland sehr gut, weil alles, was da aus dem Parlament, aus der Duma kommt, ist offizielle Regierungspolitik. Also da sagt halt kein Oppositioneller irgendwas.
Und vor allem ist es halt wichtig, gerade, dass Russland so für die Russen angeblich gut dasteht international, weil die halt immer mehr merken, so irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist komisch, da ist schon wieder was, hat geknallt und da hinten brennt eine Ölraffinerie. Was ist denn los? Und ich glaube darum auch diese massive Wut aus Russland, also die Angriffe auf Kiew, auf Städte im Westen des Landes, immer auf ZivilistInnen, denn auch an der Front kommt Russland halt nicht weiter. Also ich habe ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, ich glaube, das ist sowas wie das letzte Aufbäumen. Und dazu passt, dass das Kieler Institut für Weltwirtschaft gestern gemeldet hat, Russlands Wirtschaft ist nach ihren Berechnungen im Endstadium. Moritz Schularik, der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, sagt im Handelsblatt, in den ersten Jahren des Krieges gegen die Ukraine hat sich die russische Wirtschaft als widerstandsfähiger erwiesen, als viele erwartet hatten. Doch nun sind die Reserven aufgebraucht. Aufgebraucht? Und dazu passt eine Meldung, die auch aus dieser Woche ist. Der Kreml enteignet jetzt Oligarchen.
Mhm.
Was so ziemlich, also das ist so die Aufkündigung eigentlich des russischen Gesellschaftsvertrags, wenn man so will. Weil der lautet, du kannst reich sein und reicher werden, wenn du loyal bist. Jetzt reicht aber das Geld nicht mehr, also das Geld, das der Staat hat. Ich zitiere mal NTV, die schreiben, der Kreml braucht zusätzliche Mittel, um seinen Krieg in der Ukraine zu finanzieren. Mit der Vermögensumverteilung, wie NTV das jetzt nennt, aber es ist tatsächlich Enteignung, soll jedoch nicht nur die Kontrolle über die wirtschaftlichen Ressourcen ausgeweitet werden, sondern die systematische Umverteilung soll auch dafür sorgen, dass Reichtum noch stärker von politischer Loyalität abhängt als bisher. Zitat Ende. Und das finde ich dann doch interessant, weil bisher wurden die halt in Ruhe gelassen. Also dieser Krieg ging ja immer vor allem zu Lasten der etwas ärmeren Bevölkerung, aber nicht der Oligarchen in und um Moskau. Ich bin gespannt. Also
Gesellschaftsvertrag würde ich es jetzt nicht nennen, weil ja, dazu gehört ja eine ganze Gesellschaft
das
und das scheint ja noch zu funktionieren. Ne? Ja, aber ja, ich was ich ganz, ganz schön, auf eine zynische Art schön finde, ist, ich habe ja vor 4 Jahren, als das losging, habe ich ja schon gesagt, solange der Krieg nicht nach Russland kommt, wird überhaupt nichts passieren.
Aber der ist jetzt da.
Der ist jetzt da und jetzt so langsam scheint sich, wie du sagtest, ja was zu bewegen. Das ist ja ist zumindest interessant auf eine sehr tragische Weise.
Ja, es war auch die Nachricht diese Woche, dieser Krieg dauert jetzt schon so lange, wie der Erste Weltkrieg gedauert hat.
Mhm. Kommen wir zum Wetter.
Okay.
Wir sind in jeder
Kommt
guten Nachrichtensendung. Das ist meine Nachrichtensendung, da kann ich ja wohl das Wetter irgendwann nicht will.
Das stimmt.
El Niño ist wieder da. Die Meteorologen weltweit, insbesondere die National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, sind die amerikanischen Wetterbeobachter, die sagen, El Niño ist im Kommen, deutet sich ja schon seit einigen Monaten an. Also die messen halt die Wassertemperatur im Pazifik und leiten daraus ab, wie sich die nächsten Monate entwickeln werden. Wir reden jetzt über unseren, also den europäischen Winter 2026-27. Da ist dann das Phänomen am stärksten, baut sich halt über den Sommer jetzt schon auf. Das Phänomen passiert im Südpazifik allerdings. So, wie geht das Phänomen? Also der Normalzustand. Ja? Wir reden also Äquator, Südpazifik, die Sonne steht senkrecht über dem Äquator. Darum erwärmt sich da die Luft sehr schnell, steigt auf, bewegt sich Richtung der Pole, ja? Sinkt über den Wendekreisen wieder ab und strömt dann unten am Boden lang sozusagen zurück zum Äquator. Gleichzeitig dreht sich die Erde. Und dadurch gibt's Wind. Ja, das heißt, die Luftmassen, die da aufsteigen, werden nach Westen getrieben. Ja, also praktisch von der Westküste Südamerikas, da ist Peru, Richtung Indonesien, Australien darüber, so in diese Ecke. So. Der Wind schiebt das Wasser auch Richtung Westen. Das muss irgendwie aufgefüllt werden und strömt dann aus tieferen Schichten nach. Und darum ist das Wasser vor Peru im Schnitt 10 Grad kälter als vor Indonesien. So. Alle paar Jahre, so 4 bis 7, ist so der Schnitt. Alle paar Jahre wird dieser Wind schwächer. Und keiner weiß warum. Ganz interessant auch. Ja? Also wir wissen noch nicht, was das auslöst. So, und ohne diesen starken Wind bleibt das warme Wasser sozusagen in der Mitte und im Osten des Pazifiks stehen, also vor Peru sozusagen, statt nach Westen getrieben zu werden. Das warme Wasser breitet sich also dahin aus, wo es eigentlich kaltes Wasser haben sollte. Und das nennt man El Niño. Dieses Phänomen. Es heißt El Niño, das Kind auf Deutsch, beziehungsweise das Christkind, weil nämlich südamerikanische Fischer früher gemerkt haben, irgendwann, dass das Meer um Weihnachten rum außergewöhnlich warm geworden war. So, warmes Wasser bedeutet mehr Verdunstung, mehr Wolken, mehr Regen, kennen wir. Jetzt aber an den falschen Stellen, weil das nicht der Normalzustand ist. Das heißt, El Niño macht, in Südamerika regnet sehr viel, Überschwemmung, Erdrutsch, dies, das, kennen wir dann die Bilder aus dem Fernsehen. In Australien und Indonesien wird es trockener. Ne? Da gibt es dann Dürren und wo noch Wald ist, brennt der dann halt ganz gerne mal. Für uns hier in Westeuropa hat das fast keine Folgen, jedenfalls keine unmittelbaren Folgen, aber so sekundäre Folgen, weil mehr Überschwemmungen in der einen Region, wo normalerweise nicht so viele sind, mehr Dürre in der Region, wo normalerweise nicht so viel Dürre ist, das wirkt sich auf Lebensmittelproduktion aus, das wirkt sich auf Energieproduktion aus, das wirkt sich dann im nächsten Schritt auf den Handel aus, auf den internationalen. Und so spüren wir das sozusagen als sekundären Effekt an der Supermarktkasse, wenn man mal so will. Und im Zweifelsfall auch an unserem Bundesinnenminister, weil Migrationsströme ausgelöst werden und solche Sachen. Die NOAA sagt jetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein sehr starkes El Niño-Ereignis geben wird, liegt bei 63%. Dazu gucken sich die Aufzeichnungen der Vergangenheit an, seit 1950, also 75 Jahre. Und wenn es ein sehr starkes Ereignis wird, dann spüren wir das in Europa sogar auch am Wetter. Wenn es ein sehr starkes wird, wird dieser Sommer überdurchschnittlich warm, vor allen Dingen im Mittelmeerraum, also in Südeuropa. Und der nächste Winter, also wenn dieses El Niño-Ereignis auf dem Höhepunkt ist, wird tendenziell, muss man immer sagen, milder und feuchter, vor allen Dingen in Nordwesteuropa, also hier oben bei uns. Hm. Und im Mittelmeerraum wird das Wetter unruhiger, also mehr Stürme, mehr Niederschlag und sowas.
Klingt ein bisschen wie die Klimaveränderung.
Ja, spielt natürlich mit rein. Ne? Mhm. Also die kann ich sagen, ob die sich bedingen, wissen wir nicht. Also weil wir wissen halt nicht, was diesen Wind auf einmal schwächer werden lässt. Aber ja, am Ende zahlt das alles letztendlich auf die Karte globale Klimaverhältnisse ein. Ja.
Ja, irgendwie wird sich's schon gegenseitig beeinflussen, weil welche Phänomene der Natur haben sich nicht jemals gegenseitig beeinflusst? Wir wissen halt wahrscheinlich noch nicht wie.
Ja, wir wissen ja, dass selbst ein Flügelschlag eines Schmetterlings...
Ja, gut. Apropos Natur. Katharina Reiche hat diese Woche nochmal erklärt, für alle, die es noch nicht kapiert haben, dass, ich zitiere sie, Technologieoffenheit steht übrigens nicht im Gegensatz zu CO2-Reduktion. Im Gegenteil, deshalb führen wir die Biotreppe ein. Zitat Ende. So. Also, ich hoffe, jetzt haben es endlich alle verstanden.
Wer lässt sich denn davon eigentlich noch hinter die Fichte führen? Also das können doch noch nicht mal die ignorantesten CDU-Wähler können doch so doof sein, das noch zu glauben, was diese Frau erzählt.
Ja, also ich dachte...
Vom Deutschen Bundestag mal ganz zu schweigen.
Ja, neulich schon das Wort Biotreppe zum Wort der Woche erhoben habe, dachte ich, ich erkläre mal, was ist denn eigentlich die Biotreppe? Also die Biotreppe ist eine Treppe, weil das Gesetz, dieses Gebäudemodernisierungsgesetz, in dem es drin steht, das sieht vor, dass alle auch in Zukunft noch Öl- und Gasheizungen einbauen dürfen, weil das war ja eigentlich, hatte Robert Habeck, als er Wirtschaftsminister war, ja, das wäre ja ausgelaufen. Also neue Öl- und Gasheizungen hättest du nicht mehr einbauen können und ich glaube, es war Ende diesen Jahres, wäre das ausgelaufen. So, das heißt, in Zukunft darfst du das noch, aber stufenweise und daher auch das Bild, weil Stufen sind ja auf einer Treppe, soll der Anteil erneuerbarer Brennstoffe in diesen alten Öl- und Gasheizungen, neu sind sie natürlich, gesteigert werden. Und zwar so, dass 2030, also 4 Jahre, nachdem man auch hätte sagen können, wir bauen jetzt einfach keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr ein. Ja? Mhm. 2030 soll der Anteil bei 15% liegen, 2035 bei 30% und bis 2040, wo wir eigentlich klimaneutral sein sollten, bei 60%. So. Was gilt als erneuerbare Brennstoffe im Sinne dieser Biotreppe? Da gilt eigentlich alles Mögliche. Biomethan, Bioöl, biogenes Flüssiggas, also so.
Biokohle.
Biokohle gibt es.
Biobenzin.
Meinst du es nicht? Nein.
Natürlich gibt es das nicht. Die schreiben einfach Bio vor alles davor und dann ist das Bio.
aber auch Wasserstoff in den Farben Grün, Blau, Orange und Türkis. Also Wasserstoff in quasi allen Farben. Das sind die, der hat nicht diese, dieses Gas hat nicht diese Farbe, ne? Aber das wird halt so genannt, weil es unterschiedlich hergestellt wird oder unterschiedlich gewonnen. So. Und was die Ministerin nicht sagen kann, das ist eine wichtige Information auch aus dieser Woche, ist, ob mit der Biotreppe die Klimaziele im Gebäudesektor erreicht werden können.
Da kann ich aushelfen.
Ja.
Nein.
Ja, ja, sehr gut.
Gerne.
Was ExpertInnen sagen, ist, dass sie davon ausgehen, dass, Zitat, am Anfang der ersten Stufe, also die beginnt bei 10%, der Bedarf durch bestehende Biogasanlagen noch gedeckt werden kann. Danach droht allerdings eine zunehmende Versorgungslücke und Ressourcenkonkurrenz, die nur durch Importe abgefedert werden kann. Zitat Ende.
Die nur durch Abhängigkeiten
ja.
von anderen Ländern.
Aber das ist ja, ich meine, das haben wir ja jetzt schon. Also wenn du Öl und Gas einbaust, bist du eh abhängig von anderen Ländern.
Ja, aber also, das ist ja der Witz ist ja.
Ja, ja.
Also das ist ja der geopolitische Treppenwitz ist ja, dass das ganze Gelaber, was wir seit 10 Jahren oder Jahrzehnten wegen Klimaschutz machen und alles, was wir zum Thema Klimaschutz versuchen, ist ja weitgehend wirkungslos.
Ja, ja.
Aber es würde uns aus der Abhängigkeit ausländischer Potentaten befreien. So. Das finde ich ja so, und dass wir das überhaupt noch über die Klimabande sozusagen spielen, statt wir das irgendwo mal anders lang spielen. Sagen, ja, okay, ja, Energiewende ist eine super Idee. Vor allen Dingen, damit wir nicht mehr von solchen Leuten wie Putin, wie Trump, wie letztlich auch vom Iran, weil sehen wir ja, Straße von Hormuz, dass wir von solchen Leuten nicht mehr abhängig sind. Ich verstehe nicht, dass sie es nicht schaffen, die Prämisse zu ändern und zu sagen, okay, was wir die ganze Zeit mit dem Klimaschutz versucht haben, müssen wir uns ja nur angucken, CO2 in der Atmosphäre steigt immer weiter, war weitgehend wirkungslos. Aber wir haben zufällig oder aus Versehen eine super Sache entdeckt, wie wir uns unabhängig machen können vom ausländischen Einfluss.
Ich hab ja sogar,
das verstehe
ich. Es ist ja sogar noch besser. Ich habe hier einen Satz von den Energieexperten auch mitgebracht. Der ist für all diejenigen, denen Klimaschutz egal ist und die Autokraten toll finden. Pass auf. Aufgrund der extremen Verknappung und teurerer Biobrennstoffe prognostizieren Experten für Haushalte drastische Heizkosten-Mehrkosten von bis zu 42.000 Euro über 20 Jahre im Vergleich zu einer Wärmepumpe.
Ja, aber das ist überhaupt kein Problem. Das nehmen wir einfach den Sozialhilfeempfängern weg.
Also ihr Vermieter, meinst du jetzt?
Nee, aber das ist, irgendwann wird so laut rumoren und rumpeln, da werden dann wieder Subventionen gezahlt an irgendwen. Das wird dann halt wieder Tankrabatt. Der Tankrabatt läuft jetzt aus demnächst.
Ja.
So ein Scheiß werden wir dann machen. Und dann heißt es wieder, oh, tut uns leid, die Kassen sind leer. Ihr müsst jetzt leider eure Zahnarztbesuche komplett selber bezahlen oder irgendwie sowas.
Nee, auch das nicht. Ich habe mal geguckt, was der Markt tut. Und zitiere Markus Fritz vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe, und der sagt, die Installationszahlen von Wärmepumpen sind durch die Decke gegangen.
Ja.
Also der Markt regelt tatsächlich ausnahmsweise mal die Biotreppe. Das ist halt einfach so eine Idee, finde ich, des Bundeswirtschaftsministeriums, um irgendwie das böse, böse Habeck-Gesetz abzulösen. Ja, weil das ist so wie Trump und Obama. Das muss ja weg.
Ja.
Und es ist ja anscheinend egal, ob das jetzt wirklich besser ist, ob es wirtschaftlich ist, ob es irgendwas ist. Das Gute ist, es muss noch durch den Bundesrat. Und die ersten Signale, sage ich mal.
Da scheinen die vernünftigeren Leute zu sitzen als im Bundestag. Da hat man auch selten den Eindruck, finde ich. Also so über die letzten, ich sag mal so 25 Jahre geguckt, da hatte ich ja eher immer so das Gefühl, naja, vielleicht ist das mit dem Föderalismus doch keine so gute Idee, weil im Bundesrat, da sitzen irgendwie nur Bekloppte. Stellt sich raus, vielleicht doch nicht.
Ja. Also ich glaube, das ist heute im Bundesrat. Ich bin gespannt, was passiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so, wie es jetzt ist, nicht durchgeht. Und vielleicht geht es durch, weil es hat ja auch noch diese Klausel für die Länder, dass die es auch strenger machen können. Da hatte Hamburg ja schon gesagt, da werden wir Gebrauch von machen, weil wir sonst unser Klimaziel überhaupt nicht erreichen. Und ich habe so das Gefühl, wenn Hamburg weiß, dass es sein Klimaziel so nicht erreichen kann, könnte das auch darauf hindeuten. Wobei Hamburg hat ein strengeres Klimaziel. Die wollen bis 2040 klimaneutral sein. Ja, so viel zu Biotreppe. Jetzt wisst ihr wenigstens, was das ist.
So, ihr müsst jetzt alle sehr tapfer sein. Die Rechten hatten recht.
Womit?
Es gibt einen Linksdrall, und zwar weltweit.
Oh, hast du ja vorhin schon erzählt.
Bisschen anders, weil nämlich die Universität in Navarra hat rausgefunden, warum Menschen sich immer gegen den Uhrzeigersinn bewegen. Wir wissen das schon länger, also das, ne, ist aus anderen Studien, da sehen wir dann immer wieder, wenn du Menschen in einen offenen Raum sich bewegen lässt, also ne, irgendwo auf dem Platz, im Supermarkt, keine Ahnung, dann orientieren die sich eher gegen den Uhrzeigersinn. Also Menschen haben einen Linksdrall. Dann haben sie sich gedacht, was ist denn da, was machen die denn da? Und haben Experimente durchgeführt, und zwar in Spanien und Japan, mit Erwachsenen, mit Teenagern und Kleinkindern, in engen Räumen, auf freien Plätzen, mit Rechtshändern, mit Linkshändern und sogar mit einzelnen, also mit Individuen, die sie in eine Arena gestellt haben und gesagt haben, lauf mal rum. So, Schneidereit, laufen Sie mal rum. Stellt sich raus, egal ob da Wände stehen, egal ob es in Spanien oder Japan war, egal ob es Links- oder Rechtshänder waren, egal ob es Kinder unter 5 Jahren waren, alle haben sich tendenziell gegen den Uhrzeigersinn bewegt. Das heißt, es ist keine soziale Norm, sondern es muss im Individuum angelegt sein. weil ja auch das Individuum sich gegen den Uhrzeigersinn bewegt hat. Ja, ist also eine angeborene motorische Tendenz, wie Sie sagen. Warum?
Wissen Sie nicht.
Aber was man daraus machen kann, ist, ich fand das einfach nur interessant, es ist eigentlich vollkommen egal für jegliche Wahlentscheidung oder so, außer wenn es darum geht, sich für einen Supermarkt oder einen öffentlichen Platz zu entscheiden. Was Sie halt sagen ist, man könnte das benutzen, um Bahnhöfe, um Plätze, um öffentliche Einrichtungen so zu gestalten, dass sie diesen Drang, sich nach links zu orientieren,
unterstützen.
Automatisch berücksichtigen, also unterstützen, weil du dann einen besseren Durchfluss sozusagen hast und es sich für dich komfortabler anfühlt, einen Ort zu durchstreifen. Ich persönlich würde es halt genau andersrum machen. Also ich würde halt alle trollen, indem ich irgendwie ständig Barrieren nach links bauen würde, sodass alle sich irgendwie unwohl fühlen.
Weil du ein
fieser Typ bist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefällt es mir hier nicht. Weil ich was bin?
Ein fieser Typ.
Ja, stimmt.
Ja. Du wirst immer alle trollen. Aber tatsächlich, mein einer Supermarkt, wenn ich da reinkomme, dann ist alles nach links orientiert. Also im Grunde bis ich zur Kasse komme, einen Kreis nach links. Mhm. Und ich weiß noch, der Supermarkt damals bei dir da, da ist man reingekommen und musste so einen Kreis nach rechts laufen. Und
Aldi, meinst du?
Ja, da habe ich mich nie so wohl gefühlt. Wie in meinem Supermarkt. Vielleicht hat es auch damit zu tun.
Vielleicht hat es auch einfach was damit zu tun, dass dein Supermarkt geilere Produkte hat.
Also, kann ja sein.
Also ich habe mich bei Aldi, ich wohne ja jetzt auch woanders, also ich habe keinen Aldi, also keinen Discounter in kürzestmöglicher Reichweite, sodass ich dann zu den teureren Läden gehe. Witzigerweise habe ich mich im Aldi ein bisschen wohler gefühlt, weil das Warenangebot nicht so groß war. Mhm. Also in Aldi kriegst du halt einen Bio-Joghurt. So. Wenn ich jetzt in Rewe gehe, stehe ich da und denke, oh shit. Ja.
Aber vielleicht hast du auch einfach einen Rechtsdrall. Gibt es das auch?
Ja, das habe ich ja sowieso. Wissen wir ja alle.
Achso. Okay.
Aber politisch jetzt.
Gucken wir mal in die Pflege. Nina Wagen, das ist unsere Bundesgesundheitsministerin von der CDU, hat einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Neuordnung der Pflegeversicherung vorgelegt. Und darin sind so zentrale Punkte, also ganz wichtig ist Eigenverantwortung.
Ah ja.
Das ist Neusprech für macht euren Scheiß gefälligst selbst.
Nehmt keine Rücksicht auf andere.
Das auch. Veränderungen bei der Einstufung der Pflegegrade, das hattest du hier, glaube ich, auch in der Sendung schon mal so ein bisschen erzählt, das ist tatsächlich auch vorgesehen. Aussetzen der Tariftreue bei der Bezahlung der Pflegenden, also der professionell Pflegenden und noch einiges mehr. So, das Ding muss auch noch durch den Bundesrat. Aber gerade deswegen ist ja auch nicht ganz unwichtig, wie die Gesellschaft das diskutiert, sprich, was die Medien jetzt machen. Und deswegen war es mir ein Anliegen, hier schon mal so einen kleinen Beitrag zu leisten. Und ich habe heute Morgen mit Christine Vogler gesprochen. Das ist die Präsidentin des Deutschen Pflegerates. Der Deutsche Pflegerat ist so die Dachorganisation für alle professionell Pflegenden in Deutschland. Und ich habe sie einfach mal gefragt, was sie so ganz allgemein von diesem Referentenentwurf hält.
Letztendlich, was jetzt passiert ist, Pflegebedürftige werden stärker belastet. Sie haben schweren und späteren Zugang zu Pflegeleistungen, obwohl sie pflegebedürftig sind. Was daraus erwächst, wenn ich in der Nichtversorgung bin und ich bin bereits pflegebedürftig, weil die Politik entscheidet, dass, okay, wenn ich nur nicht laufen kann, habe ich kein Problem. Nur wenn du nicht laufen kannst und dich körperlich nicht versorgen kannst, dann bist du erst pflegebedürftig. Das ist eine große Katastrophe. Angehörige werden belastet, die Rentenpunkte zu streichen. Also in einer Gesellschaft, in der wir wissen, dass die Pflegebedürftigkeit aufgrund der Demografie wachsen wird, da kann ja keiner was für. Das ist einfach die Zahlensituation. Und dann noch Pflegefachpersonen mit zu dieser Gruppe gehören, die also aus dem Beruf ausscheiden. Die An- und Zugehörigen und die Pflegebedürftigen massiv zu belasten durch solche Dinge wie Tariftreueaussetzung und parallel dazu an allen Stellen sowohl die Personalbemessung in den Kliniken als auch in der ambulanten Versorgung einfach mal auszusetzen und zu streichen, weil das wird parallel gerade diskutiert, nimmt man die absoluten Arbeitsgrundlagen für die Pflegefachpersonen, die wir gerade mal vor 5 Jahren angefangen haben zu verändern. Das ist eine katastrophale Auswirkung für die Kolleginnen, die jetzt schon arbeiten. Wir würden auf jeden Fall den Verlust an Pflegefachpersonen massiv wieder vorantreiben. Die Ausbildungszahlen würden zurückgehen. Wir hätten durch eine unkoordinierte Situation der Streichung von Krankenhäusern, wenn regionale Versorgungslöcher entstehen, eine Unterversorgung. Wir haben insgesamt weiß ich gar nicht, wo ich überall sagen könnte, dass es keine gute Lösung ist, was in diesen Gesetzen steht, weil es überhaupt gar keine Strukturveränderung gibt.
Ich glaube, ich tue ihr nicht unrecht, wenn ich das zusammenfasse, als sie ist ziemlich entsetzt darüber, was da gerade geplant wird.
Was sie ja, was glaube ich, die wenigsten bei diesem Thema auch noch berücksichtigen, ist, sehr, sehr viele Pflegeeinrichtungen sind in Investorenhänden.
Mhm.
Das ist ja dann das nächste Problem. Mhm. Also die ziehen sowieso massiv Geld aus diesem System raus. Und wenn wir dann den Leuten, die ja letztendlich die Arbeit machen, weniger Geld geben, die werden zusätzlich Druck aufbauen. Also das ist alles, ja, da streich raus, das ist nicht zu Ende gedacht.
Sie will nicht nur meckern. Das ist ja auch wichtig. Sie sagt, sie ist schon offen für Veränderungen. Die machen auch immer Vorschläge. Also die haben auch vor der Bundestagswahl haben sie schon ein Papier geschrieben, was sie vorschlagen. Dann während der Koalitionsverhandlungen, dann ein Vorschlag, was in den Koalitionsvertrag könnte. Also die versuchen schon konstruktiv mitzuarbeiten. Das Problem ist, die Politik lädt die hier und da mal zu irgendwelchen Anhörungen ein, aber im Grunde spielen die keine Rolle in der Politik.
Ja, natürlich nicht. Die Politik wird von Menschen gemacht, die genug Geld haben. Man darf das nie vergessen. Solche Sachen, also wir streichen da Einkommen bei den Leuten, die wirklich hart arbeiten, die wirklich hart arbeitende Mitte. Ja, man muss sich immer angucken, was Pflegepersonal leistet.
Ja.
Denen streichen wir Geld weg. Solche Politik kann man sich eigentlich nur ausdenken, wenn man genug auf der hohen Kante hat, um sich ja letztendlich jegliche Pflegedienstleistungen einfach so dazu kaufen zu können.
Ja, eben. Das ist ja so wie die privaten Feuerwehren in Kalifornien. So.
Ja.
Wir brauchen schon Feuerwehr. So.
Genau.
Naja, jedenfalls ist sie offen für Veränderungen, sagt sie.
Wenn es ein Bild gäbe, einer Vision, wo wir hingehen mit diesen Veränderungen, dann glaube ich, würden die Menschen auch mitgehen. Wenn sie verstehen, okay, wir müssen an der Stelle den Pflegegrad 1 ein bisschen genauer angucken, die Hecke schneiden wir jetzt nicht mehr, aber wenn die Betreuungsleistung oder eine Begleitung, eine pflegerische Begleitung dadurch finanziert wird, das bezahlen wir, aber die Hecke nicht, das muss raus. Ich glaube, dann würden die Menschen das verstehen, aber einfach nur zu streichen und so eine Sachen wie wirklich versicherungsfremde Leistungen rauszunehmen, Dinge aus den Sozialversicherungen zu bezahlen, die da nicht hingehören, die eigentlich in die steuerliche Belastung kommen, so eine Systeme wie die PKV völlig unangefasst zu lassen, das geht alles aus unserer Sicht nicht, weil die Strukturreform nicht angegangen wird. Und das ist der größte Fehler in dieser ganzen Situation, dass wir eine rein fiskalische Betrachtung haben und im Grunde die Finanzindikatoren zu Versorgungsindikatoren werden. Und überall da, wo das passiert, muss man einfach deutlich sagen, nein, darf nicht sein. Es geht null um die Versorgung. Es geht auch null um Gesundheitssicherung. Es geht nur darum, mit Ach und Krach irgendwas zu bezahlen. Aber man definiert ja nicht mal Qualität. Das macht man ja gar nicht. Sondern wir sagen einfach, wir haben 3,50 Euro im Portemonnaie, jetzt sortiert euch mal ein bisschen. Und es geht so nicht.
Und wer das sortieren soll, sind dann sehr oft Gesundheitskonzerne, sogenannte, also letztlich Private Equity Firmen, die Pflegeheime betreiben. Denen gibst du das Geld und die sollen das jetzt mal sinnvoll verteilen. Wie wird denn wohl jemand, der, keine Ahnung, 25% Kapitalrendite haben will, wie wird der denn wohl Geld sinnvoll verteilen?
Ja, wobei die Pflegeheime, ne, das ist immer noch, also der größte Teil der Pflege ist, glaube ich, immer noch die Ambulante.
Hm.
Nur diese kleinen Autos, die durch die Gegend fahren, wo drauf steht Pflegedienst so und so. Also ich glaube, das ist noch der größte Teil. Und eigentlich ist das auch eine der Ideen, ne, zu sagen, wir versuchen die Ambulante so lange wie möglich zu stärken, also dass so wenig wie möglich überhaupt in diese Heime müssen. Aber klar, die sind dann oft Kapitalunternehmen und das ist dann nochmal ganz anders organisiert. Ein Satz war ja noch wichtig, deswegen den wollte ich auch unbedingt hier noch mit reinnehmen und nicht weglassen.
Was mir auch nochmal wichtig ist, wir sind an der Stelle, wir sind ja nicht naiv in der Pflege. Und wir wissen, dass wir Geld nur begrenzt zur Verfügung haben. Umso wichtiger ist es aus unserer Perspektive, die Strukturen so zu verändern, dass die Kompetenz von Pflegefachpersonen in diesem System endlich Platz finden. Das ist mir wirklich wichtig. Und solange das nicht passiert, haben wir ein Riesenproblem neben all den anderen Sachen, pflegerische Versorgung für morgen sicherzustellen.
Ja, und das ist ja eigentlich auch die große Frage. Wie können wir denn angesichts dieser demografischen Entwicklung dafür sorgen, dass auch nachdem diese Bundesregierung hoffentlich irgendwann nicht mehr an der Macht ist, die Pflege sichergestellt ist? Und das ist mit diesem Gesetz überhaupt nicht abgedeckt. Das ist wirklich nur ein, ja, wir müssen sparen, also müssen wir jetzt hier und hier und hier kürzen. Und es wird überhaupt nicht geschaut, also doch, es wird schon ein Stück weit auch geschaut, wie man die Einnahmenseite stärken kann. Also sie wollen die Beitragsbemessungsgrenze für die Pflegeversicherung hochsetzen. Aber das war es auch so ein Stück weit. Jedenfalls ganz tolle Expertin zum Thema Pflege. Und ich habe mit ihr eigentlich vor allem für Wind und Wurzeln gesprochen, unser anderer Podcast mit Marina Weißband. Die nächste Folge ist nämlich zum Thema Pflege, ganz ausführlich. Ich habe auch diese Woche schon mit Achim Truger gesprochen, der Wirtschaftsweise, der quasi gegen die anderen Wirtschaftsweisen ein Veto eingelegt hat beim Thema Pflege, weil die hatten das in ihrem Frühjahrsgutachten. Deswegen hier also der Teaser. Die ganze Folge gibt es in circa 2 Wochen. Ihr müsst also den Podcast jetzt schon mal abonnieren, damit ihr den nicht verpasst. Und dann werden noch sehr viele andere Sachen, die Christine Vogler in dem Gespräch heute gesagt hat, auf jeden Fall da auch zu hören sein.
Und diese 2 Wochen könnt ihr natürlich super überbrücken. Wir hatten es ja eben mit dem Thema Energiewende, indem ihr euch die letzte Ausgabe meiner Reihe Erde und Umwelt für die Helmholtz-Erdsystem-Forschungszentren anhört. Da ging es nämlich um Erdwärme. Jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, bin ich total frappiert von den Dingen, die der Typ mir da erzählt hat, mit dem ich geredet habe. Der halt sagte, dass wir heute schon mit Erdwärme sämtlichen Energiebedarf der Bundesrepublik decken könnten.
Ja.
Mit heute bestehender Technik.
Ja.
Ich finde immer, und dann sage ich immer den Satz so, wir könnten damit sogar Strom erzeugen. Wir müssen nur tief genug bohren. Ich tue das Ding in die Shownotes. Der Deutsche Ethikrat, wo ich mich ja immer frage, wozu brauchen wir einen Ethikrat, wenn die nicht das vorschlagen, was die Regierung sowieso will? Der Deutsche Ethikrat.
Den Witz habe ich nicht verstanden.
Okay, dann lasse ich ihn weg. Der Deutsche Ethikrat hat sich ausgesprochen und zwar gegen eine pauschale Altersgrenze für die Nutzung sozialer Medien. Sie sagen, der notwendige Schutz junger Menschen, der muss mit deren Interessen an digitaler Teilhabe in Ausgleich gebracht werden. Und die Einführung eines solchen Mindestalters ist nicht dafür geeignet, weil die zum Beispiel einfach auf KI-Chatbots ausweichen könnten und dann hätten sie einen noch unregulierteren Zugang zu irgendwie dem Internet oder den sozialen Medien. Sie sagen oder plädieren für ein Schutzkonzept, Achtung, das neben sozialen Medien auch andere digitale Angebote einbezieht und einheitliche Regelungen auf europäischer Ebene. Das habe ich zum Anlass genommen, aus ganz anderen Gründen. Habe ich diese Woche eine Metastudie gelesen, die schon ein paar Jahre alt ist, kommt aus dem Jahr 2023 und kommt von der Universität Augsburg. Und diese Metastudie untersucht den Einfluss von Smartphones auf kognitive Leistungsfähigkeit. Sie haben sich insgesamt 22 Studien angeguckt mit 43 relevanten Effektgrößen aus den Bereichen Gedächtnis, Aufmerksamkeit und allgemeine kognitive Leistung, also Denkfähigkeit, und haben gesehen, es gibt einen signifikanten negativen Gesamteffekt von Smartphone-Nutzung und, Achtung, Smartphone-Präsenz auf die kognitive Leistung. Und damit bestätigen sie den sogenannten Brain-Drain-Effekt. Smartphone macht doof, ja, im Grunde. Ja. Und das, darum sagte ich gerade, Achtung, Anwesenheit. Das bloße Vorhandensein, also Anwesendsein eines Smartphones, ohne dass es aktiv benutzt wird. Du lernst irgendwas, du überlegst irgendwas, du schreibst irgendwas und das Smartphone liegt neben dir auf dem Tisch. Das beeinträchtigt schon deine kognitiven Prozesse. Das finde ich, es gibt noch ein paar mehr, also das ist auch alles gar nicht so eindeutig, was sie da haben. Es ist in Asien funktioniert, ist der Effekt stärker als in Europa. Beim Gedächtnis ist er am signifikantesten, bei der Aufmerksamkeit eher insignifikant. Also es ist ein bisschen durcheinander, aber grundsätzlich lässt sich sagen, schon die Anwesenheit des Smartphones im Raum beeinträchtigt deine kognitiven Prozesse. Das fand ich total faszinierend und wollte es mal erzählt haben, obwohl die Studie schon 3 Jahre alt ist. Das heißt, dieses Handyverbot, was es an Schulen gibt oder an manchen Schulen gibt, dass die eingesammelt werden und den ganzen Schultag nicht mehr ausgepackt werden dürfen, scheint mir eine sinnvolle Idee zu sein. Mhm. Und genauso sinnvoll scheint es zu sein, das Telefon, wenn du in deinem Arbeitszimmer sitzt und arbeitest, das Telefon in die Küche zu legen, weil du dann vermutlich ein bisschen besser denken kannst bei der Arbeit. Fand ich total faszinierend.
Mach
die schreiben
eh
aber auch, es waren wenig Primärstudien. Wir brauchen mehr Forschung, sowieso brauchen.
Ja, aber ich habe auch beim Deutschen Ethikrat gedacht, ach, ich könnte auch gut Mitglied des Deutschen Ethikrats werden.
Ja, du bist ja auch grundsätzlich gegen alles, was die Bundesregierung gut findet.
So war das nicht gemeint, sondern wir haben ja auch bei Wind und Wurzeln, weil ich es gerade schon erwähnt habe, eine Folge zum Thema Social Media gemacht und sind zu dem gleichen Schluss gekommen. Also auch mit dem gleichen Argument. So, du nimmst den Kindern einfach zu viel weg, du greifst viel zu krass in ihre Grundrechte ein, die sie auch als Kinder haben. Auch Kinder haben Rechte, vergisst man manchmal, da verstehe ich auch, sind so klein, übersieht man einfach. Das ist überhaupt nicht im Verhältnis damit, welchen Schaden angeblich, und dass Social Media einen Schaden anrichtet, ist auch nicht fraglich, aber dafür gibt es ja den Digital Services Act zum Beispiel auf EU-Ebene, und wenn der mal einfach durchgesetzt würde, das ist eigentlich das Ding, wenn das mal stärker durchgesetzt würde gegen die Plattformen, dann dürften die nämlich gar nicht mehr süchtig machend sein und so weiter. Das wäre viel, viel sinnvoller. Also die Plattform in die Pflicht nehmen und nicht einfach den armen Kindern die Plattform wegnehmen. Weil, was ich ja auch immer sage, die sind politischer als jede Generation vor ihnen. Also zumindest seit wir
das
messen.
Das wage ich immer noch zu bezweifeln.
Wie politisch sind Kinder? Und das liegt daran, dass die der größte Teil ihrer Nachrichten und so weiter kriegen sie über Social Media mit. Und da haben wir auch erste Hinweise aus Australien. Die haben es ja wirklich, ne, mit dem Social Media Verbot und so. Und erste Hinweise zeigen, dass dadurch der Nachrichtenkonsum von Kindern und Jugendlichen drastisch zurückgegangen ist. Also irgendwie um die Hälfte oder irgendwie sowas war das. Das war wirklich dramatisch.
Aber wie sollen die dann, ach so, durch das Social Media Verbot werden sie sozusagen unpolitischer.
Die kriegen einfach keine Nachrichten mehr mit.
Ja, klar, werden halt unpolitischer, notwendigerweise.
Ja. Also das fand ich schon.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass diese Generation, also die jungen Menschen jetzt die 17-Jährigen, dass die politischer sein sollen als jede Generation davor, kann ich mir irgendwie nicht wirklich vorstellen.
Seit man das misst, ne? Muss man auch dazu sagen.
Seit man es misst. Das ist auch gemessen so.
Ob die 68er da schon mit drin sind.
Weiß ich nicht. Also ich meine, meine Eltern waren auch 68er oder wären wahrscheinlich 68er gewesen. Oder? Nee, ein Tick zu alt. Die haben da auch nicht mit demonstriert. Also die hatten ganz andere Sorgen irgendwie. Also,
ja, und
aber ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, wie man politischer sein soll, wenn man TikTok benutzt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Klar, du, irgendwann findest du alles richtig, was die AfD erzählt, weil es dir ständig in deinen Feed gespielt wird. Aber
naja, du unterschätzt, dass eben auch die Tagesschau einen Instagram-Account hat und auch der Funk ist da präsent. Und da passiert, also alle großen Nachrichtenmedien sind da.
Aber die haben halt nicht die Reichweite wie die Rechtsextremen.
Du vergleichst es viel zu sehr. Es gibt dort auf jeden Fall politische Informationen, und wenn Kinder und Jugendliche politische Informationen bekommen, dann dort. So. Und zwar so, dass es auch für sie irgendwie verdaulich ist, weil es ist ja zugeschnitten auf die sozialen Medien. Also selbst die Tagesschau hat dann ja irgendwie eine junge Frau, die in so einem typischen Social-Media-Style irgendwas erklärt. Ne?
Ja, vor allen Dingen in einer verständlichen Sprache. Ja. Also ich weiß, schlag mal eine überregionale Zeitung auf, also lies mal die FAZ oder die Süddeutsche, da fragst du dich ja teilweise wirklich mal, für wen schreibt ihr eigentlich?
egal, ich sag nichts. Ja.
Und was du sagst, dass der Eingriff in die Autonomie der Kinder und Jugendlichen viel zu tief ist, das ist ja sowieso bei jeder ethischen Frage was auch wieder, da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema Medienkritik oder Medienschelte, was viel zu selten berücksichtigt wird, was auch in der Politik viel zu selten berücksichtigt wird. Das ist halt immer so, wie ich gerade, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jugendlichen, die waren schon immer scheiße, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt ausgerechnet jetzt politischer sein sollen. Das ist natürlich so alte Leute-Geschwätz. Ja, fühlt sich für mich richtig an, also versuche ich das in Politik zu übersetzen. Wenn ich aber irgendwas in Politik übersetze, wenn ich also Politik mache und durchsetze, Gesetze erlasse und sowas, muss ich mich halt auch immer fragen, wie angemessen ist das denn eigentlich, was ich hier mache? Und die Angemessenheit leitet sich natürlich nicht aus meinen Gefühlen her, sondern die leitet sich entweder aus Daten her oder halt, indem ich mich einfach mal frage, ist das Mittel, das ich wähle, um das Ziel zu erreichen, ist das angemessen oder kann ich das Ziel auf andere Weise erreichen? Das ist so wie ich eben sagte, wir reden seit Jahrzehnten über Klimaschutz und ganz offensichtlich funktioniert das nicht, was wir da machen. Wäre es vielleicht auch mal angebracht, darüber zu reden, wie wir die Energie, die wir für Klimaschutzdiskussionen aufwenden, wie wir die vielleicht umleiten könnten, dahin, wo wir wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz besprechen. Ne? Warum reden wir die ganze Zeit über ein Gebäudeenergiegesetz und nicht über Klimaclubs?
Ja.
Das macht mich irre. Ja? Natürlich sind Gebäudeenergiegesetze eine super Sache, weil der Scheiß wird immer teurer und so weiter. Gar keine Frage. Ja? Also ein gedämmtes Haus ist besser als ein ungedämmtes Haus. Aber da könnte man jetzt, wie ich eben schon sagte, hingehen und sagen, okay, wir diskutieren das jetzt nicht mehr entlang des Klimaschutzes, sondern wir diskutieren das jetzt entlang der nationalen oder meinetwegen auch europäischen Autonomie von irgendwelchen Potentaten. Und um den Klimaschutz kümmern wir uns jetzt mal auf eine andere Art und Weise. Wir machen jetzt Klimaclubs. Die ganze EU wird jetzt ein Klimaclub. Und Kanada macht auch noch mit. Und Nordafrika, Teile von Nordafrika vielleicht auch noch, weil die würden sich dann dumm und dusselig verdienen, weil die mehr Sonne haben als Deutschland. Machen wir aber nicht. Wir aus irgendeinem Grund diskutieren wir viel zu oft, viel zu sehr über unangemessene Werkzeuge.
Es stimmt nicht, dass wir es nicht machen. Da finden ja überall auch Gespräche und Sachen statt. Ne? Das Problem ist, glaube ich, die aktuelle Bundesregierung. So, die ist halt ein Problem. Die macht halt vieles nicht, was man machen könnte und sollte und so weiter. Aber grundsätzlich findet da ja wahnsinnig viel statt und auch Austausch und so. Und die Wirtschaft macht zum Beispiel ja auch total viel.
Ja.
Einfach weil es wirtschaftlich ist.
Aber medial findet das ja zum Beispiel überhaupt nicht statt.
Ja, das stimmt. Das ist auch ein Problem, ne? Das stimmt. Aber nochmal zurück zum Thema Social Media. Die Angemessenheit, ne, das komplett zu verbieten. Einer der Hauptgründe, warum das auch so schief läuft, ist ja, weil die Eltern es nicht hinkriegen. Die Eltern sind ja eigentlich gefragt, den Umgang damit, ihren Kindern irgendwie beizubringen und auch zu regulieren. Und auch zum Beispiel.
Eigenverantwortung, ne?
Ja, aber tatsächlich haben die Eltern ja wirklich die Verantwortung für diese Kinder. Ja, also hat ja nicht in erster Linie der Staat, so, sondern das, was zu Hause passiert, auch was die im Fernsehen gucken oder so und ob die ein Telefon in der Tasche haben und ab welchem Alter und ob das Telefon dann auch schon alles kann, weil meine Kinder hatten auch schon sehr früh Telefone, aber die konnten damit halt nur telefonieren, Nachrichten schreiben, Podcasts hören und Fotos machen. Wer konnten die damit? Da hatte kein Browser, kein Social Media, da war nichts drauf, ne?
Mhm.
Und das kann man ja machen, aber die Eltern sind überfordert und wissen nicht, wie das geht. Und deswegen gab es diese lauten Rufe nach diesem Verbot. Und eigentlich ist das der Punkt, an dem man ran müsste.
Stimmt.
Die Eltern in die Pflicht nehmen.
Ja. So.
An der Stelle tatsächlich mal Eigenverantwortung.
Ja, an der Stelle, also das ist halt auch das, Eigenverantwortung ist halt Verantwortung. Also Freiheit ist mit Verantwortung gekoppelt.
Voll.
Und immer wenn irgendwer Eigenverantwortung sagt, geht es ja letztlich nur darum, Freiheit ohne Verantwortung irgendwie wahrzunehmen. Ja.
Naja. Schauen wir mal, wir bleiben bei Kindern, schauen wir mal mit Shamjaf nach Haiti, wo Schulkinder einfach eine eigene Weltmeisterschaft des Fußballs ins Leben gerufen haben, was ich sehr viel sympathischer finde.
Weltmeisterschaft.
Fußball-Weltmeisterschaft, genau.
Cool.
Was ich sehr viel sympathischer finde als das, was da gerade in den USA passiert, was mich auch überhaupt nicht, also ich boykottiere das. Wir werden hier auch nicht darüber sprechen.
Schauen wir mal.
Gucken wir also nach Haiti, was dort passiert.
Ja, ich rede dieses Mal über die FIFA-Weltmeisterschaft und zwar aus der haitianischen Perspektive. Denn das Land ist zum ersten Mal seit 52 Jahren wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei. Das Team von Haiti ist auch bekannt als die Grenadiers. Die haben sich eben durchgesetzt, 4-0 gegen Neuseeland. Premierminister Fissime war so stolz, hat auch schon letzte Woche ganz offiziell eine Gedenkbriefmarke zur WM-Qualifikation enthüllt. Und der Direktor des Postdienstes in Haiti meinte auch, natürlich machen wir das, ja, um die historische Qualifikation unsterblich zu machen. Ich weiß, man kennt das Land sehr anders. Sehr oft kennt man das Land eben aus Negativschlagzeilen, Erdbeben, sogenannte Gangs, viel Armut, vor allem ein großes politisches Chaos. So kennt man Haiti am ehesten. Aber ich habe diese Woche eine Geschichte mitgebracht, die eine ganz andere Perspektive oder eine ganz andere Nuance von Haiti erzählt. Und zwar
48 Schulen in der Hauptstadt Port-au-Prince spielen gerade gegeneinander Fußball. Es ist sozusagen ein eigenes Turnier, heißt Team Mondial. Auf haitianisch-kreolisch bedeutet Team Mondial einfach kleine Weltmeisterschaft. Und das ist auch die Idee dahinter. 48 Schulen vertreten jeweils ein Land, das eben bei der diesjährigen FIFA-Weltmeisterschaft dabei ist. Und das sind super süße Bilder und Videos, die ich da gesehen habe, wie das eben aussieht, wie sie auch Bilder machen, die ganzen Kinder mit den Flaggen. Ja, organisiert wird das Ganze vom UN-Büro in Haiti und einer brasilianischen NGO Viva Rio. Die NGO gibt es schon sehr, sehr lange, seit 1993. Die wurde eigentlich in Brasilien, wie gesagt, gegründet. Das war zu der Zeit, als gab es einfach extreme Gewalt, vor allem in den Städten Brasiliens. Die hatte sich damals nach diesen zwei sehr bekannten Massakern gegründet. Massakern seitens Polizisten, die eben teilweise obdachlose Kinder erschossen haben oder auch Menschen in Favelas. Und diese zwei Massaker hatten sich damals auch in das Gedächtnis der brasilianischen Bevölkerung sehr, sehr, sehr stark eingebrannt. Und Viva Rio ist eben aus dieser Empörung, aus diesem Schock heraus entstanden, als eine Art zivilgesellschaftliche Antwort auf staatliche Gewalt und Straflosigkeit. Und 2010 sind sie dann auch nach Haiti, vor allem eben nach dem Erdbeben in Haiti. Da hat Viva Rio eben seine Arbeit dort ausgeweitet und ist dann auch letzten Endes auch geblieben und hat heute eben ein Büro in Port-au-Prince. Dass sich Haiti überhaupt eigentlich für diese WM qualifizieren konnte, das haben sie einem unserer WM-Gegner zu verdanken, nämlich Curaçao. Die Heimspiele der Qualifikation, die mussten die Grenadiers genau nämlich dort auf der Karibikinsel eben spielen. Es war und ist einfach nicht sicher genug in der Heimat, in Port-au-Prince auch, weil eben bewaffnete Gruppen das Stadion dort kontrollieren. Ich glaube, das sagt natürlich sehr viel aus über den Zustand des Landes. Aber das wissen wir ja eigentlich. Wie gesagt, wir kennen Haiti ja eigentlich nur so derzeit, ja, in den letzten vergangenen Jahren. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass Haiti immer noch das ärmste Land der westlichen Hemisphäre ist. Vor allem seit 2021, wo wir wissen, dass der Präsident Jovenel Moïse ermordet worden ist. Da gibt es eben auch faktisch keine funktionierende Zentralregierung mehr. Die bewaffneten Gruppen, von denen ich erzählt hatte vorhin, die kontrollieren eben weite Teile der Hauptstadt. Hunderttausende Menschen sind auch intern im Land vertrieben. Das Gesundheitssystem ist weitgehend kollabiert. Und trotzdem passiert gerade eben dieses Team Mondial. Das Land ist auch so dermaßen glücklich über die WM, dass sich mehr als 30 haitianische KünstlerInnen in den letzten Wochen tatsächlich Songs für die Grenadiers veröffentlicht haben. Die haben aus verschiedenen Genres, also aus Kompas, Hip-Hop, aus Troubadour, haben sie Songs veröffentlicht. Einige der Songs sind auch sehr viral gegangen und haben innerhalb von wenigen Stunden und Tagen über Hunderttausende von Aufrufen erreicht. Da gibt es ein Lied, das ich sehr empfehlen kann. Das heißt Haiti en Bataille, also Haiti im Kampf. Und das verbindet so Rhythmen aus dem Karneval mit dem Ruf von 1803, also dem Jahr der haitianischen Unabhängigkeit. Das kann ich sehr gut empfehlen. Aber in dem Artikel, das ich in den Shownotes hinterlassen habe, da gibt es eine ganze Liste von Songs, die ich wirklich jedem empfehlen würde. Und ja, was hinter dieser Musikwelle steckt, ist eigentlich mehr als nur Fußballbegeisterung. In Haiti gibt es ja seit Jahren auch kaum noch große kollektive Feiern mehr. Der Karneval, der wurde auch mehrfach abgesagt, weil die Sicherheitslage es eben nicht zulässt. Also es ist wirklich sehr, sehr ernst. Die Musik und eben diese ganz kleine Team Mondial, diese kleine WM, die füllt genau eben dieses Vakuum. Haitis erster Gegner, das wissen wir ja, am 13. Juni in Boston ist Schottland. Die Grenadiers haben jetzt selber keine Schwierigkeiten gehabt, in die USA einzureisen, aber das ist ehrlich gesagt nicht so selbstverständlich, denn die USA haben in den letzten Monaten auch mehr als 100 Personen aus Haiti abgeschoben, also nach Haiti. Das meinte die Hilfsorganisation G-A-R-R, GAR. Ja, also die spielen also in dem Land, das ihre Landsleute derzeit abschiebt. Und noch etwas. Haiti hatte ursprünglich ein Trikot entworfen, das die Schlacht von Vertières gezeigt hat. Das ist die letzte Schlacht der haitianischen Unabhängigkeit von 1803 gewesen, gegen Napoleons Armee. Und die FIFA hat jetzt offiziell verlangt, das Bild zu entfernen. Zu politisch, meinen sie, dass überhaupt dieses Bild es auf das Trikot geschafft hatte, ist, weil sie sich genau an dem Jahrestag, an dem 222. Jahrestag von dieser Schlacht für diese WM qualifiziert hatten. Ich wünsche den Grenadiers sehr, sehr viel Spaß. Glück, glaube ich, kann ich ihnen nicht genug schicken, ja, um mal kurz zurück zu den leichteren Themen zu kommen. Die befinden sich tatsächlich in der Gruppe C und Gruppe C ist auch bekannt als die Todesgruppe, ja, mit Brasilien, dem fünfmaligen Weltmeister, mit Marokko, dem besten afrikanischen Fußballteam derzeit. Ja, und ich glaube, das wird spannend. Deswegen, ich wünsche den Grenadiers sehr viel Spaß, aber ich bin auch immer ein Supporter, ein Underdog-Supporter. Von daher, ich würde sagen, alles ist möglich. Ich hoffe, alles ist möglich.
Selbstverständlich ist alles möglich, zum Beispiel auch in der Wochendämmerung über die Fußball-Weltmeisterschaft zu reden. Wart mal ab.
Oh nein. Kommt es jetzt sofort, oder?
Nee. Du hast mir nur gesagt, weil wir darüber nicht reden werden. Das
ist eine Herausforderung, ne?
Genau, eine Challenge heißt es heutzutage.
Eine Challenge für Holger Klein.
Genau.
Hast du noch was?
Hunger?
Okay, dann kommen wir zur guten Nachricht. Und zwar geht es um die Studie eines Forschungsteams aus Bonn und Frankfurt. Und die Studie zeigt, Menschen sind viel kooperativer, als wir denken. Aber die meisten Menschen unterschätzen, wie kooperativ die anderen Menschen sind. Mhm. Die Forschenden sagen, Kooperation hängt eng mit gesellschaftlichem Wohlergehen zusammen, was logisch ist. Ja, wenn du vor irgendwelchen Herausforderungen in deinem Leben stehst, dann merkst du schnell, okay, ich brauche andere Menschen. Doof, aber ist so. Und in großen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen ja erst recht. Wir können viele Dinge ja gar nicht schaffen, ohne dass wir alle zusammenarbeiten. Die Datengrundlage finde ich sehr faszinierend, sind verhaltenswissenschaftliche Experimente mit mehr als 100.000 Personen aus 125 repräsentativen Länderstichproben. Und damit ist das tatsächlich die erste Studie, die menschliche Kooperation weltweit untersucht hat. Zentral war dabei ein Experiment, das zufällig Paare gebildet hat. Also wenn du jetzt an dieser Studie teilgenommen hast, dann wurde dir gesagt, so hier, der gehört jetzt zu dir, eine zweite Person. Mhm. Und dann bekamst du ein Angebot oder beide bekamen ein Angebot, das ungefähr so war, kurz gesagt, du kannst entweder $100 bekommen, wenn du nicht kooperierst. Oder du kannst $70 bekommen, wenn du kooperierst. Also kooperieren heißt in dem Zusammenhang etwas mit deinem dir zugeteilten Menschen, den du vorher noch nie gesehen hast, tun. Ne? Fremde ja. Leute. 100 oder 70. Und wenn beide sich für kooperieren entscheiden, dann wurden sogar $400 für Maßnahmen gegen den Klimawandel gespendet.
Das ist ein bisschen Gefangenen-Dilemma auf den Kopf gestellt. Ja,
ja, aber hat nichts mit denen zu tun. Ne? Die $400 kriegen nicht die, sondern der Klimawandel, also nochmal externer. $70, du kriegst also weniger, wenn du mit der anderen Person kooperierst. Du kannst aber auch $100 haben.
Also würde ich halt mit der anderen Person einfach sagen, komm, wir teilen uns die 70. Weil sonst kriegen wir 400 nicht.
Nee, 400 kriegt ja eh keiner. Das kriegt ja der Klimawandel.
Aber ja, eben. Aber wenn wir 70 kriegen, jeder 35, dann hat jeder 35.
Nee, jeder kriegt ja 70.
Ach, jeder 70?
Nee.
Ja, dann.
Aber es könnte auch jeder 100 haben.
Ja, aber nee.
Ja, genau. Also, es kam heraus, dass sich tatsächlich fast 70% für Kooperieren entschieden haben. Sie dachten, also ist jetzt global, ne? Global gesehen. Sie dachten aber, dass sich nur knapp 50% dafür entscheiden würden. Weniger als die Hälfte.
Echt?
Und nicht mehr als 2/3. Und jetzt kommt's. Besonders krass ist dieser Graben zwischen, wie viele sind kooperativ und was denken die, wie viele kooperativ sind, hier in Deutschland. Wir stechen wirklich heraus.
Ja, sag ich ja immer.
Das ist jetzt die Stelle, wo du mitschreiben und es auch dir an die Wand hängen solltest. Ja? Mhm. Während nämlich tatsächlich in Deutschland 86% kooperiert haben.
Wow.
86.
Interessant.
Haben die Teilnehmer gedacht, dass die anderen vielleicht zu 47% oder so kooperieren haben. Also
ich hätte eher gedacht, dass die 14% in Deutschland gewesen wären, weil ja mein Eindruck ist, dass für den Deutschen sowas wie Solidarität behauptet, dass andere ihm etwas schulden.
Nein. Siehst du? Eine Unterschätzung um fast 40 Prozentpunkte, die wow. Ich bei dir auch gerade sehr stark rausgehört
wow.
Habe.
Ja. Wow.
Ja.
Ja, erstaunlich.
Wir sind besser, als wir denken.
Ich bin zu viel im Straßenverkehr unterwegs.
Ja, mit dem Auto. Ja.
Ja, auch zu Fuß. Also egal, mit welchem Verkehrsmittel ich unterwegs bin, Straßenverkehr ist jetzt nicht was, wo ich das Gefühl habe, dass da kooperiert wird.
Ja.
Aber ich finde das wenig verwunderlich, weil das, also zumindest aus meinen diversen Versuchen, ein Studium abzuschließen, vor allen Dingen der Volkswirtschaftslehre und der Psychologie, habe ich mitgenommen, dass der Mensch oder die Menschheit sich durch Kooperation hierhin entwickelt hat, wo wir jetzt sind, und nicht durch Rivalität.
Ja.
Das ist halt nur was so Alpha-Spacken in irgendwelchen Internetforen erzählen. Das ist aber Unsinn. Also Elon Musk bringt die Welt nicht weiter.
Nee, genau, aber es macht halt was mit dir, wenn du denkst, dass die anderen
ja.
nichts Gutes für dich tun. Obwohl ja. 86% dazu bereit sind, zu ihrem eigenen Schaden jetzt ja auch in dem Fall, ne?
Mhm.
Das fand ich schon.
Ja.
Das sollten alle wissen.
Cool.
Mhm. Ja.
So ein bisschen blöd, weil das meiner Misanthropie jetzt.
Nee, ja, genau. Deswegen habe ich auch gesagt, du sollst es aufschreiben und dir an die Wand hängen.
Nö, das soll mal jemand anders machen. Soll da mal kooperieren und mir das an die Wand hängen.
Okay, ich bring's dir mit.
Danke. Also ein schönes Wandtattoo.
Ja.
Endlich ein Wandtattoo. Dann schmeiße ich auch einfach dieses Fotokunst-Ding raus. Das ist ja nur Kunst.
Ja. Okay, kommen wir zum Limerick der Woche. Vergangene Woche hatten wir über Hefe aus Ötzis Innenleben gesprochen und wie man daraus Brot backt. Deswegen war das Thema der Woche Ötzi. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. In den Därmen von Ötzi, dem Eismann, fand man lebende Hefen, kein Scheißmann. Diese nutzte ein Bäcker, sein Brot war echt lecker, doch hatte das Zeug seinen Preis, Mann.
Mhm. Ich fand den von Peter Pfister gut. Um Brot aus einem Mann zu kreieren, wie Forscher beim Ötzi sezieren, braucht's reichlich Chemie. Mit Eucharistie wird's weiter die Kirche probieren.
Ich nehme den von Biggie. Das krasseste unter den Broten ist jenes made out of Toten. Die Hefe verjährt, doch den Teig sie vergehrt. Beim Kosten ist Vorsicht geboten. Was haben wir denn für ein schönes Thema diese Woche?
Puh, Linksdrall.
Also ich bin ja Fan von der Biotreppe.
Die Biotreppe, ja, dann nehmen wir die Biotreppe.
Nehmen wir die Biotreppe, sonst wäre auch
Treppe
noch Fokuhila gewesen. Ja, ist nicht so.
Nee, Biotreppe.
Biotreppe. Gut. Die Biotreppe ist das neue Thema und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Nahost- und Zinssorgen belasten.
Dienstag.
Investoren hoffen auf Entspannung im Nahen Osten.
Mittwoch.
DAX gibt weiter nach.
Donnerstag.
DAX schließt unverändert.
Und Freitag.
DAX mit großem Schwung Richtung Wochenende.
Was passiert? Ist der Krieg zu Ende? Ist doch was passiert?
Ja, sicher.
Ja.
Aber heute noch einen schönen Artikel gelesen, wo du da bist. Die Amis verschießen dermaßen viele Tomahawk-Raketen, dass sie nicht nachproduziert. Die kommen mit der Produktion nicht hinterher. Ja. Die haben irgendwie, also man weiß es ja, sie geben ja keine genauen Zahlen raus, aber man kann ja so anhand von Produktionsdaten und sowas das ein bisschen rausklamüsern. Die haben wohl 3000 Stück auf Vorrat und haben jetzt schon 1000 verschossen, produzieren aber nur 90 pro Jahr.
Warum
und die Chinesen werden sich das ganz genau ausrechnen, was da passiert.
Habe ich das diese Woche gelesen? Irgendjemand, was im Atlantic oder Guardian, schrieb, der beste Deal, den Donald Trump jetzt rausholen kann, und das muss er sich eingestehen, ist schlechter als alles, was vor dem Krieg war.
Ja.
Ja.
Ja, das ist.
Aber das kann er sich ja nicht eingestehen. Aber es ist so. Ja.
Das ist
es ist ja wirklich ein Clusterfuck, habe ich doch irgendwann mal gesagt, ja, ne? Ja.
Und ausgerechnet, dass ausgerechnet Iran die USA in ihre Schranken weist, fehlt mir ein Adjektiv für. Also,
braucht man keins. Es ist. Ja. Es ist. Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Ismahan Azaytouni. Hallo Ismahan.
Hallo Kada.
Was konntest du denn in den vergangenen 3 Stunden noch finden, was du gerne ergänzen oder auch richtig korrigieren würdest?
Also ergänzen würde ich zuallererst zu dem Bullet Contest. Ich habe nämlich auch irgendwie vor ein paar Wochen noch was gesehen, dass es in Belgien auch so einen Wettbewerb gab. Und ich habe herausgefunden, dass es wirklich auch so ein Ugly Beauty Ding gibt. Ich habe erst mir die Notiz gemacht, dass es ein soziales Phänomen ist, wird aber jetzt nicht unbedingt davon sprechen. Da kommen wir dann auch gleich zu einer weiteren Ergänzung, die auch ganz gut zu der heutigen Folge passt. Genau, es ist eher so eine Beobachtung und diesen Begriff Ugly Beauty, den gibt es schon so seit 2018, also für so Dinge, die irgendwie ja auf eine hässliche Art und Weise schön sind oder die bestimmte Menschen auf eine hässliche Art und Weise schön finden oder halt extra so eine Hässlichkeit sich aneignen oder eine Sache, die nicht normschön ist, sich aneignen und damit halt irgendwie was gegen bestehende Schönheitsideale oder damit neue Schönheitsideale setzen wollen. Auch sowas wie bleached Augenbrauen, irgendwie so, so ganz, ganz helle Augenbrauen, egal was für eine Haarfarbe man hat oder Crocs irgendwie, hat man ja auch in den vergangenen Jahren häufiger gesehen. Ist erstmal nur eine Beobachtung, nicht unbedingt ein soziales Phänomen, denn gleichzeitig gibt es, habe ich halt auch in so vielen lifestyligeren Magazinen immer wieder was von so einer Parallele zwischen dem konservativen Backlash und einer bestimmten Clean Girl Ästhetik irgendwie gelesen. Und Clean Girl ist im Grunde genommen ja genau das Gegenstück zu Ugly Beauty. Also ja, was ganz normschönes, sauberes, in Anführungszeichen, sauber wirkendes. Und dadurch, dass innerhalb dieses Trends vor allem normschöne weiße Menschen gezeigt wurden und vor allen Dingen auch so was konservativ gestriegeltes irgendwie in der Mode, ja, wird da halt einfach auch eine Parallele zu so einem konservativen Backlash gesehen. Und genau, warum ich da wichtig finde, nicht von einem sozialen Phänomen zu sprechen, passt ganz gut zu eurem Gespräch über Polarisierung, über so diese gefühlte Polarisierung, die ja empirisch halt nicht unbedingt nachweisbar ist. Genau, da hätte ich nur so eine Ergänzung zu dem Thema Medienwirkungsforschung. Da gibt es nämlich wirklich auch einen Begriff für diese gefühlte Polarisierung, beziehungsweise generell für so durch Medien vermittelte und dadurch gefühlte Wahrheiten und der eigentlichen Realität, und zwar die Perception Gap, also die Wahrnehmungslücke. Und da gibt es auch ein Quiz zu, was man da machen kann, zumindest was so die US-amerikanische Gesellschaft betrifft, von der Initiative More in Common. Da gibt es auch einen deutschen Ableger zu, aber die haben leider noch keinen Quiz zu, ja, gesellschaftlichen Fragen. Mhm. Ja, und an der Stelle habe ich auch noch ein Zitat rausgesucht von dem Politologen Hans Vorländer. Also ich zitiere: Wenn Menschen ein Deutungsmuster angeboten wird, fühlen sie sich erleichtert, weil sie glauben, die Problemlagen auf einmal verstehen zu können. Politik, aber vor allem auch Medien haben an der Zuspitzung dieses Themas einen erheblichen Anteil. Im Grunde genommen genau das, was eben du und Holger besprochen habt an der Stelle, aber ja, auch wir jetzt gerade nochmal hier im Faktencheck, das fand ich, hat das Ganze ganz gut zusammengefasst. Genau, aus einem Interview mit der Taz über den Aufstieg der AfD. Und dann hätte ich noch was zum Thema Social Media Konsum und Politik und zur Frage, wie politisch die Generationen so sind. Und ihr hattet da ja vor allen Dingen über die 16- und 17-Jährigen gesprochen. Die gehören ja zur Gen Alpha. Also ab so 2010 beginnt das mit der Gen Alpha. Und die wird als etwas unpolitischer beschrieben, was aber halt auch an dem speziellen Alter liegen könnte. zum Vergleich, bei der Gen Z war das trotzdem nochmal so ein bisschen anders mit 16, 17. Da gab es ja auch Fridays for Future. Da waren auch ganz viele 16, 17-Jährige, die sehr, sehr politisch engagiert waren. Bei der Gen Alpha beobachtet man das eher so im digitalen Raum. Aber da gibt es eher weniger, was so offline soziales und politisches Engagement betrifft. Aber das soziale Bewusstsein und das Bewusstsein für politische Fragen ist in der Generation auch auf jeden Fall hoch, aber in der Generation davor eben auch noch mal ein Stück höher. Mhm. Ja, und das wird zum Teil auch mit dem Social-Media-Konsum, darüber hattest du ja auch schon gesprochen, irgendwie, es wird auch mit dem Social-Media-Konsum beschrieben, dass sie dann doch aber auch so ein bisschen unpolitischer sind, wird auch damit beschrieben, dass sie gerade noch mal ganz andere Sorgen und Ängste haben als die Generation davor, zum Beispiel eben, ob KI sie ersetzen werden könnte. Mhm. Ja, das wäre es mit meinem Faktencheck.
Ah, sehr gut. Okay, ja, dann vielen Dank dafür.
Danke dir. Dann
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Und wie immer am Ende der Sendung, vielen, vielen Dank, dass ihr uns überhaupt ermöglicht. Denn ohne die Hörerinnenfinanzierung gäbe es diesen Podcast einfach nicht. Das heißt, wenn ihr wollt, dass die Wochendämmerung weitergeht, auch in schlechten Zeiten wie diesen, dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Ihr könnt uns auf verschiedenen Wegen unterstützen. Abo bei Apple Podcasts oder Dauerauftrag direkt auf unser Konto oder aber auch bei Steady. Da gibt es wiederum die Ultras und den Fanclub. Und wenn ihr in einem von beiden Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
Vince 1.
Silvio und Jasmin.
Martin Afanasiev.
Mama kann dich gerade nicht hören. Mama reißt den Moshpit auf.
Guido Baulich. Moshpit ist auch so eine Sache, die habe ich nie verstanden.
Nee?
Nee.
Wieso?
Also, ja, die rempeln sich da die ganze Zeit an wie nichts gut.
Ja.
Das macht man doch nicht. Man rempelt doch keine anderen Leute an.
Das ist Ausrasten, organisiertes Ausrasten.
Ja, ich raste ja auch manchmal aus, aber doch nicht, indem ich andere Leute anremple. Da miete ich mir ein GTI und fahre 250 auf der Autobahn oder so. Aber
ach, so machst du das. Siehst du, das macht halt jeder anders. Aha. Jan Beilicke.
Memo an mich selbst. Bitte geistreichen Bonobo für die Wochendämmerung ausdenken.
Marc Bremer.
Der MECFS Awareness Day wurde am 12. Mai gefeiert, um das Bewusstsein für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, MEC. Vielleicht ist das Problem mit dieser Krankheit auch der Name dieser Krankheit.
Ja, das sagen vielleicht ja auch muss die Betroffenen.
Vielleicht brauchen wir einen griffigeren Namen dafür. Der einfach irgendwie, weiß ich nicht, denkt euch mal was aus. Meningitis ist schon weg. Zu schärfen und auf die Herausforderungen der 600.000 Betroffenen in Deutschland aufmerksam zu machen.
Oliver Delpies, Sidepiece.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom, Dominik Wagner.
Doppeldeckerfahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf und Fiete und so weiter.
Free All Antifas, Friedrich Merz.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Jetzt wollte ich Steven sagen. Stefan Havranek.
Der Jan.
Antj Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabine Köhnlein.
Sabine Lorenz.
Klosterfrau Melissengeist.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Jörg Schickis für noch mehr Flausch.
Maximilian Schiffers.
Tim Seitz.
Simone Stolz.
Und so, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Familie Werzel.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Watten datten, das ist ja ein komplett intaktes Patriarchat. Warum hatten das noch keiner zerbombt?
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice. Das
ist auch ein schöner Spruch für so eine Kaffeetasse, ne? Naja. Timo das Altfelde.
Den besten Spruch habe ich auf so einem Stoffbeutel gesehen. Habitus fickt mein Leben. Gut. Super, oder?
Gut, ja.
Kannst, war auch irgendwie ein Shop, kann man kaufen. 12 Euro kosten. Habitus fickt mein Leben. Und das aber in so Surkamp-Farben. Weißt du, dieses ja, dunkelblau mit so lila und in der Surkamp-Schrift. Schön. Habitus fickt mein Leben. Katrin Apel.
Es sommerzt auf den Terrassen die Aperolen.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Steffi hat Ausgang und grüßt Heugi, Kada und Sebastian aus London.
Matze aus Spandau.
Und so weiter und so weiter und so weiter, erwisst der Left Wing Commander.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Ben.
Memo an mich selbst, bitte mit spannendem Pompon wedeln.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Jerome Bochmann.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Tim Christan.
Clemens Langens und Christoph Henninger aufgrund akuter Unkreativität.
Clemens, Christoph und Langhans und Henning und so weiter.
Gian-Andrea Konzert.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Da kam ein junger Jähägers, Simsel, Bimsel, Duseladim. Da kam ein krummer Jähägersmann.
Eigentlich heiße, ich habe das letzte Woche auch falsch vorgelesen, ne? Merke ich da gerade. Du hast es richtig gemacht. Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke, Danke.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Mir wurde auch nie was geschenkt. Die Pest unserer Zeit.
Eva und Andreas, Liebe als Botschaft. Wenn du voll mit Liebe bist, dann stört das nur Menschen, die voll mit Scheiße sind. Also macht dir nichts draus, okay? Lasst euch nicht von Misanthropen ficken.
Lasst euch lieber vom Habitus ficken. Benny Dingster.
Marius E.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Die ungarische Sprache ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen.
Ich sehe schon das Licht am Ende des Tunnels und so weiter.
Lernu Esperanton.
Bitte einmal der Regierung Merz erklären, dass in die Geschichte eingehen etwas anderes ist, als Politik aus der Mottenkiste der Geschichte zu machen.
Stan Fakeman.
Ich glaube ja, dass eines der Probleme unserer Zeit ist, dass die Regierung Merz, dass überhaupt unsere Politikerinnen und Politiker, und zwar global, vielleicht in China noch nicht so sehr, denen ist egal, was über sie in den Geschichtsbüchern steht. Und ich glaube, das war früher anders. Ich glaube, dass zum Beispiel so jemand wie Helmut Kohl nicht egal war, was über ihn in den Geschichtsbüchern stehen wird. Ist so eine meiner Privattheorie. Vielleicht ist es auch Quatsch. Matthias Flader.
Der Flop.
Wahrscheinlich ist Quatsch. Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Also Donald Trump will auf jeden Fall in den Geschichtsbüchern stehen.
Glaubst du?
Ja, aber ich glaube, er denkt, er wird da anders drin stehen, als er drin stehen wird.
Naja, dafür werden dann ja vielleicht seine komischen Kinder oder so sorgen, dass das alles in Ordnung kommt.
Naja, Oliver Förster.
Aus der beliebten Reihe Wochendämmerungsfernsehpolizisten Fox Mulder.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Fahrradfahren auf Katan Gali Grüliese.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Der Lux gratuliert der Elke-Mama zum Renteneintritt und winkt Sally der Pinguindame fröhlich zu.
Wolf Graz.
Daniel Kriese.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Hans Hansen.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst fragt, denkt denn niemand ans Pflanzengießen?
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina, ich muss mir was zu trinken holen, entschuldige. Hätte mein ganzes Wässerchen schon ausgetrunken. Wo sind wir?
Wir waren bei Katharina Höll, oder?
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Am Samstag, dem 13.06. ist wieder Prüfdemo. Der 13.06. ist kein Samstag.
Doch, morgen ist der 13.06.
Ah ja, morgen ist ja Samstag. Donnerwetter in den meisten Landeshauptstädten.
Gut, dass wir das festgestellt haben. Ich war vorgestern Jahre alt, als ich feststellte, dass mich Menschen, die ich als Freunde wahrgenommen habe, mich nur ertragen. Irgendwie schade.
Ist das nicht immer so?
Oh.
Nils Israel.
Es gibt diesen Spruch in der Kafka-Biografie ganz vorne, da steht, ertragen, um ertragen zu werden. Das ist ja, genau. Das Prinzip jeglicher Gemeinschaft.
So.
Ja. Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben, was das Original dieses Spruchs ist. Im Übrigen.
When you pull your rope through a crack and you will get it back, it's more flauschig.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kahn.
Bettina Kairis.
Rückkehr von dem Arne Kamola.
Skandal, die deutsche Bevölkerung und so weiter.
Kamikasi.
Jasmin Kisi-Lirmak.
Tim Klausmeier.
Conny Klavitta.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Danny Knedler.
Anna und Hagen von der Kanzlei Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Und Dem Kupetzki.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 19. Veränderungen stehen vor der Tür. Lass sie ruhig zu.
Janet Lechner.
Lass die Tür zu oder lass die Veränderungen zu? Nicht leer.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Heinrich Fischer. Merz hat nie gesagt, er würde die AfD halbieren. Er hat nur gesagt, dass er es sich zutraut.
Immerhin, er traut sich was zu. Never mind.
Die Messboje misst.
Johannes Möller probiert auch mal aus und so weiter.
Die Mulle.
Roland Lunatic.
Celine Neubig.
Katrin Neumann.
Gung, nicht patriotischer Europäer aus Damm. Arzgebirg Miriquidi.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossen.
Michael Ott.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Er ist rund und gemütlich, so kuschelig und niedlich. Puh Bär, Winnie der Puh Bär, Bienen passt auf, denn Blumen gießt er so gern.
Sebastian Kopp.
Frau Rabe wünscht einen Happy Falafeltag.
Axel Rasmussen.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deine Liebe fest, Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Sven Rudloff.
Mostertechi kriegt gerade gar nichts gebacken, auch keine neuen Verwünschungen für Löwenentführerinnen, also gelten die alten weiter und so weiter.
Jürgen Schäfer.
Ralf Schmauder.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günter Stück.
Claudia T. aus D. genießt das Wetter trotz fieser Erkältung.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
sind in der Grillsaison angekommen und Priscilla und Gwyneth Molesworth sorgen für hochprozentige Salate und bunte Getränke. Cheers.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenhoye.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Das ist ein verhohnepiepelter Name.
Robert Ferst.
Auch Felix sagt vielen herzlichen Dank.
Autra Fischer.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Stefan Wolf.
Cindy und Timi Wüst.
Sebastian Z.
Heike und Axel Z aus Z.
Stefan Zimmermann.
Und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt. Es wird immer wichtiger.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 12. Juni 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.